Ich würde gerne mit einem Gebet beginnen und Gott bitten, dass er uns seinen Geist schenkt. Barmherziger und treuer Gott, welch eine Freude, dass wir heute dein Wort hören können. Dass du uns ermutigst, deinen Weg zu gehen und dass du uns Kraft geben willst an dem heutigen Tag für die kommende Woche. Wir können nicht aus uns heraus dein Wort verstehen und deshalb bitten wir um deinen Heiligen Geist. Fülle du diesen Raum, fülle unsere Herzen mit der Vollmacht, die du alleine geben kannst. Lass uns spüren, dass wir Menschen sind, die von dir geliebt sind und dass diese Liebe uns ausfüllt, uns umströmt und uns bereit macht, auf uns selbst zu hören, auf dich und auf dein Wort. So bitten wir dich um deine Nähe jetzt und hier. Amen. Ja, ihr Lieben, eine große Freude für mich, heute da sein zu dürfen. Ganz kurz zum Hintergrund, man kann nicht immer davon ausgehen, dass jeder einen kennt. Bernd Maxscheid, ich bin Pfarrer am linken Niederrhein. Ich habe heute mal ganz bewusst, meine Frau hat gesagt, ich soll das mal lassen, auf den Talar verzichtet. Ich hoffe, es geht auch so. Wenn ihr demnächst wieder, dann käme ich auch mit Talar, das müsst ihr dann entscheiden. Es ändert aber nichts daran, egal wie man angezogen ist, dass man Gottes Wort weitergeben will. Heute haben wir einen Abschnitt, den du vorgelesen hast. Das nennt man eine Perikope, einen Abschnitt, der ausgesucht worden ist für einen Sonntag. Viele von euch werden das wahrscheinlich wissen, es gibt in der evangelischen Kirche eine Perikopenordnung. Das heißt, es gibt vorgeschlagene Texte für jeden Sonntag des Kirchenjahres. Das bewahrt den Prediger davon, immer seine Lieblingstexte auszusuchen oder nach dem Motto, ich sage der Gemeinde mal, was ich jetzt meine, was dran ist. Also von daher, es sind 6 Jahre, da sind die Texte vorgegeben und wenn die 6 Jahre um sind, dann fängt man wieder von vorne an. Ja, und deswegen ist das ein vorgeschlagener Predigttext und so ist dieser Text eingefasst und ist ziemlich groß. Ich finde, da ist so viel drin. Ich habe erst überlegt, ob ich das alles mache. Und dann habe ich gedacht, die kriegen heute das volle Programm, also den ganzen vollen Text. Schauen wir uns den mal an. Kennt ihr Matthäus als Evangelisten? Wisst ihr, was er will? Matthäus möchte gerne, er ist Jude, er ist aus dem Volk Israel, er möchte gerne seine Landsleute davon überzeugen, dass der Mensch, der vor kurzem noch unter ihnen weilte, nämlich dieser Jesus von Nazareth, nicht nur ein Zimmermannssohn ist, sondern der Sohn des lebendigen Gottes. Und er möchte ihnen sagen, dass dieser Jesus Christus, der Meschiach, der Messias, der Gesalbte, der ist, den Gott als Retter versprochen hat. Und aus diesem Grund zieht er das ganze Programm und erzählt immer in seiner Biografie auch, dass ihr da nachgucken könnt, denn im Alten Testament, das was wir Altes Testament nehmen, in der Tora, da findet ihr schon Hinweise auf diesen Retter. Und dieser Jesus erfüllt alle Kriterien, die man braucht, damit man sagen kann, der ist es. So schreibt Matthäus. Er will also Menschen überzeugen davon, dass es der richtige Mann ist, dieser Jesus von Nazareth. Jetzt stehen wir in diesem Abschnitt, den du gelesen hast, am Ende eines, eines großen Kapitels, das der Matthäus aufgeschrieben hat. Sozusagen ein Drittel ist vorbei. Und er fasst im Grunde genommen der Matthäus seine Botschaft nochmal ganz kurz zusammen. Kennt ihr vielleicht, ich muss auch machen, bei so Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, immer zum Schluss Fazit. Ne? Manchmal kann man Bücher von hinten nach vorne lesen, wenn man den Schluss liest, braucht man den Rest nicht lesen. Dann hat man das Ende gelesen, weiß man, ist klar. So bereitet man sich manchmal auf Examen vor. Aber wie auch immer. Jedenfalls, der Matthäus fasst noch einmal so zusammen und wir nennen das in der Theologie ein Summarium, also eine Zusammenfassung, ein Fazit. Und da schreibt er, ich lese das jetzt wohl nicht mit Gute Nachricht, sondern mit Luther, aber ist nicht schlimm. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft vom Reich Gottes. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und die Leidenden. Liebe Gemeinde, das klingt wie ein Rechenschaftsbericht und im Grunde genommen ist es das ja auch. Matthäus gibt Rechenschaft darüber, was Jesus macht und er stellt 2 wesentliche Dinge klar. Bei Jesus stimmt Wort und genau überein. Jetzt sagt mir doch mal, ist das nicht schön, wenn man nicht nur einen Schwätzer vor sich hat, sondern auch einen, der tut, was er sagt. Ich kenne so viele Menschen, da ist es nicht so. Und in dem Fall sagt der Matthäus über Jesus, er sagt und er tut. Und jetzt gucken wir mal genau hin. Das Erste, was gesagt wird, und zwar von Jesus, ist, dass er lehrt in den Synagogen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Synagoge war damals die Universität des damaligen Volkes. In der Synagoge wurde sich beschäftigt mit den Heiligen Schriften. Das war nicht irgendetwas. Das war so, als wenn man heute wissenschaftlich arbeitet an einer Fachhochschule, an einem Gymnasium, an einer Universität, an einer Hochschule. In diesen Synagogen wurde über Gottes Wort wissenschaftlich geredet. Und Jesus stellt sich diesem Dialog. Er weicht nicht aus. Jesus ist nicht der liebe Kindergottesdienstonkel oder Sonntagsschule, sagt ihr ja denn in den Kreisen hier. Er ist nicht der, der in der Sonntagsschule nette Geschichten von Gott erzählt. Er ist derjenige, der den offenen Diskurs an den akademischen Bildungsstätten der damaligen Welt sucht und der Antworten gibt auf zentrale Fragen in allen Lebensbereichen. Was heißt das denn für uns, wenn wir in der Nachfolge dieses Jesus von Nazareth stehen? Das heißt doch, dass wir den Diskurs wagen, überall mit allen Wissenschaften und in allen Bereichen des Lebens und nicht nur sagen, wir sind nur für den Sonntag zuständig und wenn es mal nett werden soll. Wir sind aufgerufen, den Diskurs zu wagen in allen Disziplinen des menschlichen Seins und des Denkens. Jesus Christus sagt, dass der Glaube etwas zu tun hat mit dem ganzen Spektrum des Lebens. Und nicht nur eine elitäre Veranstaltung ist für irgendeine Stunde zwischen 10 und 11. Und dann möglichst nur am Sonntag. Jesus Christus geht in diese Bereiche hinein. Wer von Jesus lernen will, der muss lernen, dass er diesen Diskurs auch nicht scheut. Glauben ist nicht nur, ihr Lieben, etwas fürs stille Kämmerlein. Glauben ist auch nicht nur etwas für Menschen, die sich zusammengefunden haben, um irgendwann mal drüber nachzudenken. Glaube ist etwas, was sich öffnet und in die Weite geht. Wir suchen als Christen das Gespräch mit anderen. Wir haben als Christen in Oberhausen, ich lebe in Bruggen oder wo auch immer, wir haben einen Bildungsauftrag. Christsein ist nicht nur Herzenssache, Christsein ist zutiefst Kopfsache. Ich gebe meinen Verstand nicht ab, weil ich Christ geworden bin. Im Gegenteil. Ich versuche aufgrund meines Glaubens, die Dinge des Lebens auf diesem Hintergrund neu zu durchdenken. Wenn unser Glaube nicht alltagstauglich ist, dann taugt er nichts. Das ist ein Satz für ein Poesiealbum. Wenn unser Glaube nicht alltagstauglich ist, dann taugt er nichts. Die jungen Leute werden uns weglaufen. Das interessiert die nicht. Als Christen müssen wir den anderen erklären, was wir glauben. Wir müssen ihnen nicht Moral erzählen. Wir müssen ihnen erklären, was wir leben, hat ein Fundament. Und wir müssen uns der Realität stellen mit allen Sinnen. Und wir machen etwas, was andere nicht können. Wir fügen in die Diskussion, in die öffentliche Diskussion und Meinungsmache die Perspektive Ewigkeit mit hinein. Diese Menschen, die heute an wissenschaftlichen Akademien und sonst wo weiter sind, haben ja nur den Blick aufs Heute. Wir doch nicht. Wir haben doch den Blick geweitet. Wir schauen doch daher, dass von uns woanders her Licht in unsere Wirklichkeit fällt. Und von daher beleuchten wir auch Dinge, die wichtig sind. Ich weiß nicht, ob ihr ab und zu guckt ihr sicherlich Fernsehen und ihr habt ja so Nachrichten, guckt ihr auch, eine Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Journal oder was weiß ich. Wir saßen jetzt, letzten Abend saßen wir da, mein Sohn saß auch auf der Couch und daddelte da in seinem Handy rum und ich hörte, wie der Mensch da im Heute-Journal einen anderen interviewte und er stellte dem Fragen und ich wurde nervös. Wisst ihr warum? Der Mensch, der da antwortete, der beantwortete nicht eine Frage. Der kriegt eine Frage gestellt und du kriegst keine Antwort darauf. Und denkst, ist der bescheuert? Und da habe ich so vor mich hingesagt, der beantwortet nicht eine Frage. Und auf einmal legte mein Sohn das Handy an die Seite und hörte mal etwas genauer hin und sagte, stimmt. Ihr Lieben, was ich damit sagen will, wenn wir als Christen nicht die Fragen der Leute beantworten, die sie stellen, dann hören die irgendwann nicht mehr zu. Deshalb, wir müssen uns den Diskurs, dem aktuellen Diskurs im Heute stellen. Das ist das eine. Und jetzt das andere. Neben die Lehre, Jesus lehrte in den Synagogen, steht da auch, und er verkündigte das, die Botschaft vom Reich Gottes in allen Städten und Dörfern. Ihr Lieben, das ist das andere. Verkündigung ist nicht nur Kopfsache, Verkündigung ist Herzenssache. Weil Verkündigung ist immer die Botschaft, dass Gott will, dass niemand verloren geht. Verkündigung ist immer etwas, was ich dem anderen sage, dass Gott dich will und dass er dich liebt. Verkündigung ist etwas, was von hier kommt. Verkündigung setzt Hoffnung frei. Verkündigung ist etwas, was dir heute auf den Kopf zusagt, du wirst gebraucht, du bist im Reich Gottes willkommen und du bist eingeplant. Verkündigung heißt immer, dir die rettende Botschaft des lebendigen und auferstandenen Christus zu sagen. Das ist Verkündigung. Verkündigung gehört an diese Stelle hier und heute hin. Verkündigung will dir Mut machen für deinen Alltag und dir sagen, du bist ein Gotteskind. Und Jesus verkündigt die Botschaft vom Reich Gottes. Er sagt den Menschen, es gibt Hoffnung für jeden. Dein Lebensweg muss nicht im Dunkel enden, sondern er führt ins Licht. Verkündigung, ihr Lieben, ist immer Herzensangelegenheit. Das kann ich zumindest für meinen Teil sagen. Verkündigung bedeutet für mich, die Himmelstüre aufzumachen, damit ein anderer Mensch in die Wirklichkeit Gottes hineinschauen kann. Heißt, Ewigkeit ins Diesseits zu holen. Ich könnte auch sagen, den Himmel auf die Erde. Und Gottes Geist spürbar zu machen mit Haut und Haaren. Und Verkündigung ist für mich Anstrengung bis zum Äußersten. Ich bin danach platt. Weil es geht eine Kraft von mir aus. Nicht meine eigene. Sondern das, was Gott in mich hineinlegt, strömt nach außen, will Menschen finden, die mit offenen Herzen das brauchen, dass Gott ihnen sagt, du bist geliebt. Das ist das eine. Das andere ist, und Jesus heilte Kranke und Leidende. Auf der einen Seite die Verkündigung des Wortes und auf der anderen Seite die Tat. Ihr habt es gerade bei den Abkündigungen gesagt, wie war das, ich habe den Namen nicht drauf. Jemand liegt noch im Krankenhaus, der ist noch nicht gesund, wir müssen noch für ihn beten. Jawohl, das müsst ihr. Aber ihr müsst nicht nur beten, ihr müsst zu dem gehen. Ihr müsst bei ihm sein. Ihr müsst ihn begleiten. Ihr müsst euch auf den Weg machen. Nicht nur Worte, auch Taten. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat sich ihrer angenommen. Und manchmal ist ein Heilungsprozess so eingeleitet worden, dass ein Mensch gespürt hat, ich bin nicht alleine. Ob wir die Wunder tun können, die Jesus tut? Natürlich können wir das. Weil nicht wir das tun, sondern Gott. Glauben wir in dieser Kirche, in dieser Gemeinde noch daran, dass Gott Wunder tut? Dass er heilen kann? Dann geht's los. Dann folgt dem Wort die Tat. Nach dieser Zusammenfassung, diesem Summarium, schreibt Matthäus, als er die vielen Menschen sah, als Jesus die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter in seine Ernte sende, die seine Ernte einbringen. Jesus hat die Menschen vor Augen, er sieht sie und er hat Mitleid mit ihnen. Geht dir das nicht auch so? Du triffst in deinem Alltag doch auf Menschen, in deinen Bezügen. Mir geht das so. Ich treffe auf Menschen und schaue in ihre Augen und denke, warum sind die so leer? Warum spiegelt sich da keine Lebensfreude? Was ist da erloschen? Und dann, ihr Lieben, mir geht das jedenfalls so, dann habe ich Mitleid. dann leide ich mit. Augen sind die Spiegel der Seele. Und wenn man in manche Augen schaut, dann schaut man auch in Abgründe und Verzweiflung. Sie wirken ausgebrannt. Und das Feuer, was einst da drin loderte, es scheint erloschen. Und einem guten Hirten bricht an dieser Stelle das Herz. Das kann man gar nicht aushalten. Weil man ja davon überzeugt ist, dass man die beste Botschaft der Welt hat. Weil man der Meinung ist, dass der Heilige Geist neues Leben entfachen kann. Weil man der Meinung ist, dass von Gott das Leben kommt und weil er die Quelle des Lebens ist und weil man meint, das muss man den Menschen doch sagen. Ich sehe den jungen Mann vor mir, 13 Jahre alt. Ich habe mit ihm gesprochen. Ich sage, so wie du dich benimmst im Moment im kirchlichen Unterricht, geht gar nicht. Ich muss dich rausschmeißen, wenn du so weitermachst. Da bricht es aus ihm heraus. Alle zerren an mir herum. Ich schaffe das alles nicht. Ich kann nicht mehr, mit 13. Ich kann nicht mehr. Und die Mutter sitzt daneben und sagt, ja, wenn er dich ein bisschen anstrengen würde, das würdest du ja schon schaffen. Und der Junge schweigt, weil er wieder eins drüber bekommen hat. Und ich denke nur, so geht's nicht. Ich bin im Altenheim und sehe die alte Dame, die im Rollstuhl sitzt. Sie wird zum Gottesdienst gefahren. Und die Türen da, ich kann euch das jetzt nicht nur beschreiben, die sind verhältnismäßig schmal. Also der Rollstuhl passt da so gerade, so 10 Zentimeter rechts und links durch. Und die Dame, die da beschäftigt ist, die nimmt und mit Schmackes schiebt die den Rollstuhl. Und die alte Dame, ich sehe schon die Panik in den Augen. Die Angst davor, ich muss jetzt da durch. Wie oft hat sie wahrscheinlich schon gesagt, bitte nicht so schnell. Trotzdem. Volles Rohr durch. Ich sehe die Panik in ihren Augen. Zwei Beispiele von vielen, aber die Erkenntnis, du stehst doch alleine auf verlorenem Posten, du kannst doch nicht die ganze Welt retten. Meine Frau sagt immer, hör auf, die ganze Welt zu retten, schaffst du eh nicht. Hat sie recht. Muss ich auch nicht. Hat eine Zeit lang gedauert, man wird halt älter, bis ich das begriffen habe. Ich muss es nicht und ich kann es auch nicht. Deshalb bittet den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter in seine Ernte sendet. Wir haben doch ein Grundsatzproblem. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten aufgrund eurer Gemeindebriefe die Situation in dieser Gemeinde verfolgt. Das interessiert mich ja nun. Unser Grundsatzproblem ist ja, dass wir keine Mitarbeiter haben. Uns fehlen die Leute. Ob euch oder uns, ist vollkommen egal. Ob hier oder da, was spielt da für eine Rolle? Wir sind Arbeiter im Reich Gottes. Da gibt es kein katholisch, evangelisch, Baptisten. Uns allen laufen die Menschen weg. Wir haben ein Grundsatzproblem. Und das ist nicht neu. Das hatte Jesus auch schon. Und deshalb sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte setzt. Und jetzt müssen wir genau hinhören. In seine Ernte. Es ist nicht unsere Ernte. Es ist und bleibt Gottes Ernte. Es ist und bleibt er, der Chef im Ring ist. Und er ist es, der sendet. Um es deutlich zu machen. Gemeinde bittet, Gott sendet. Nicht anders. Wir sind Menschen, die Gott berufen hat in seine Arbeit. Und ich bin nicht im Namen der evangelischen Kirche unterwegs, des Präses im Rheinland oder von mir aus irgendeines Menschen. Ich bin im Namen Gottes unterwegs. Und Mitarbeiter sind nicht im Namen der baptistischen Gemeinde Oberhausen unterwegs, auch nicht im Namen von einem Papst oder von wem auch immer, sind im Namen Gottes unterwegs. Er beauftragt Menschen. Und sie tun nicht mir einen Gefallen, wenn sie in der Kirche mitarbeiten, sondern sie tun dies, weil sie von Gott berufen worden sind. Wenn eine Gemeinde nicht mehr Gott bittet, Arbeiterinnen und Arbeiter in die Ernte zu senden, ist meine Erfahrung, bekommt sie entweder einen Arbeiternotstand oder sie bekommt Menschen, die sie nicht gebrauchen kann. Könnt ihr mir glauben? Du kriegst Menschen, die brauchst du nicht. Die gibt's auch. Das sind die, die nicht berufen worden sind. Die sich selbst berufen haben. Die möchte gerne. Bei allen Anstrengungen, um Mitarbeiter für die Gemeinde zu gewinnen, bleibt es dabei. Wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wollen in unseren Gemeinden, werden wir Gott im Gebet in den Ohren liegen müssen. Machst du das? Ist das dein Gebet im Laufe der Woche? Oder bist du mit mir selber beschäftigt? Gemeindeaufbau geht nur über Mitarbeiter, die Gott in die Ernte schickt. Anders geht es nicht. Und ich kann in meinem langen Dienst mittlerweile sagen, dann schickt Gott Menschen, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Und die haben der Gemeinde gut getan. Matthäus geht noch einen Schritt weiter. Jesus wartet ja nicht, bis Boten vom Himmel fallen. Das kann keine Gemeinde tun. Sondern man muss auch schauen, was haben wir und was können wir mit denen machen, die hier vor Ort sind. Und dementsprechend sagt Jesus, beziehungsweise Matthäus berichtet, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich, du hast die Namen alle schön vorgelesen, rief seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das ist mein Wort. In der Gemeinde gibt es Menschen mit verschiedenen Gaben und bei euch auch. Und es gibt verschiedene, die das auch durchgeführt haben und gemacht haben. Ihre Gaben eingebracht, aber eines könnt ihr nicht. Die Gabe habt ihr nicht. Denn die Gabe bekommt man alleine von Jesus Christus. Die Gabe, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Das gibt Jesus. Nur er. Eine Grundvoraussetzung, dass die Dämonen, die bösen Geister, eine Kirchengemeinde, eine Gemeinde, eine Baptistengemeinde, diese Kirche verlassen. Und diese Gabe schenkt nur Jesus Christus. Jesus teilt seine Macht. Unfassbar. Das ist so ganz gegen den Mainstream. Gegen alles das, was normalerweise so Mode ist. Macht zu teilen, ist in dieser machtbesessenen Welt, denken Sie an Trump, Putin und wie sie alle heißen mögen, in dieser machtbesessenen Welt nicht an der Tagesordnung. Und ihr Lieben, ich bin lang genug dabei, in unserer Kirche und in den Gemeinden auch nicht. Aber wo dieses nicht geschieht, wo wir nicht bereit sind, auf Macht zu verzichten, da lachen die Dämonen sich ins Fäustchen. Da wird die Ernte nicht eingeholt. Da gehen Menschen verloren. Ein Beispiel aus unserer Gemeinde. Wir haben in unserer Kirche die Möglichkeit, Prädikanten auszubilden. Das heißt Menschen, die im Ehrenamt dann auch diese Sachen machen, die ich auch mache. Beerdigen, Taufen, Trauungen, Gottesdienste feiern. Das ist eine Ausbildungszeit und die endet dann mit der sogenannten Ordination. Das heißt, die werden dann berufen und in den Dienst genommen. Wir durften am 7. Juli die erste Dame in unserer Gemeinde in ihr Amt einführen und in meiner Gemeinde uns folgen noch zwei weitere, bin ich ein bisschen stolz auch drauf und glücklich drüber. Und das ist aber nur möglich, wenn man sagt, ja, die Kanzel ist nicht für mich alleine, da können auch andere. Und jetzt war es so, dass eine andere Dame aus einer anderen Gemeinde kam, die auch Prädikantin ist, und die sagte, es wäre so furchtbar und sie bittet doch darum, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer doch akzeptieren, dass auch andere neben ihnen da sind, die die Verkündigung betreiben. So ein Denken ist mir vollkommen fremd. Das hat der Heilige Geist mir schon längst ausgetrieben. An mir muss nicht die Welt genesen. Sondern jeder Mensch, der verkündigend tätig ist, ist willkommen. Das ist deine Aufgabe, weißt du das? Die Kanzel muss nicht hier stehen. Die Kanzel steht da, wo du bist. Mitten in deiner Familie. Mitten an deinem Arbeitsplatz. Mitten an der Stelle, wo du dich gerade aufhältst. Da ist die Kanzel. Brauchst auch keinen Talar anziehen. Wenn du möchtest, ich hätte noch einen da. Dein Job. Denn Gott stattet dich mit einer unfassbaren Macht aus. Ist dir das klar? Was für eine gewaltige Kraft geht von den Botinnen und Boten Gottes aus. Johann Frank dichtet einmal: Unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ein ganz altes Kirchenlied, fantastisch. Wenn du den Raum betrittst, dann müssen die bösen Dämonen weichen. Wenn du von Jesus erzählst, dann ist Schluss mit Hetze und Gemeinheit. Dann muss die Bosheit den Raum verlassen und dieses Hetzen über andere muss aufhören. Dann ist der Mensch mit sich und Gott alleine beschäftigt und hat nicht sich zu reiben an dem anderen. Die Mächte dieser Welt müssen gehen und auch Depressionen haben ein Ende. Denn wir werden nicht unterdrückt von bösen Mächten, sondern befreit vom lebendigen Gott. Ihr Lieben, ihr seid Jüngerinnen und Jünger Jesu. Er hat euch beauftragt. Ihr erzählt als Mütter und Väter, als Großmütter und Großväter, als Freunde und Freundinnen, als Kollegen und Kolleginnen, als Schwestern und Brüder von Gottes Wirklichkeit. Ihr heilt die Seelenschmerzen eurer Kinder und ihr vertreibt die Dämonen aus den Kinderzimmern und aus den Herzen der Kleinen. Ihr betet für die Menschen, die euch anvertraut sind, für politisch Verantwortliche, für Kranke und Schwache. Ihr vertreibt durch Gottes lebendiges Wort die verletzenden und beleidigenden und tötenden Sätze und Gedanken. Ja? Jesus stattet dich mit Vollmacht aus, die Menschen mit dem notwendigen Verstand, denn Glaube hat was mit Verstand zu tun, begegnet und ihr verkündigt ihnen, dass es Hoffnung gibt. Denn Glauben ist Kopf- und Herzenssache. Und dann bleibt das nur zu tun, womit Matthäus letzten Endes auch sein Evangelium schließt und ich diese Predigt. Folgerichtig kommt: Geht zu allen Völkern und mache zu Jüngern alle Menschen. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, sagt Jesus dir, ich bin bei dir, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende dieser Zeit. Amen.